Erinnert ihr euch noch an die letzten beiden Predigten, die ich bei euch gehalten habe? Die erste hieß Vergeben, Vergessen, Vertrauen. Und da lag der Schwerpunkt eindeutig auf der Vergebung und für die anderen beiden Themen war gar nicht mehr genügend Zeit und Raum. Beim letzten Mal haben wir dann Vergessen auf die Zukunft bezogen mit dem Schwerpunkt, dass wir uns auf Gottes Reich und die Ewigkeit mit ihm ausrichten sollen. Und nun schließt diese Trilogie mit dem Thema Vertrauen, absolut und total. Erst haben wir also gesehen, was wir hinter uns lassen sollen, Unvergebenheiten. Und dann haben wir einen Ausblick genommen auf die Zukunft in der Ewigkeit mit Gott. Und nun schauen wir auf das Hier und Jetzt, auf das Leben mit Gott und lernen, wie unser Leben reich werden soll. Vorab sei kurz erwähnt, dass ich zwei Teile aus anderen Predigten in diese Predigt eingebaut habe. Einmal von Klaus Popper, den wir von Glauben einfach kennen, und zum anderen von Hannah Bentner, der Projektleiterin von One Year for Jesus. Aber nun zu der Predigt selbst. Im Zentrum unseres menschlichen Daseins stehen Beziehungen. Das ist in uns hineingelegt. Dafür sind wir geschaffen. Für die Beziehung zu Gott und für die Beziehung zu den Mitmenschen. Und das wirft Fragen auf. Mit welcher Art von Beziehungen wollen wir uns eigentlich zufrieden geben? Wie viel Vertrauen wollen wir anderen schenken? Und wie viel entgegengebrachtes Vertrauen möchten wir gerne von anderen genießen? Welches Maß streben wir da an? Und was ist überhaupt realistisch, was wir da erreichen können? Was kann mit Gottes Hilfe funktionieren, schon hier und jetzt auf dieser Erde? Ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle eine Sehnsucht nach diesem Ort haben, wo absolutes Vertrauen herrscht. Gibt es diesen Ort? Ich denke, da ist uns etwas verloren gegangen und wir vermissen es. Dieser Ort ist durch den Sündenfall zerstört oder zumindest stark beschädigt worden. Nicht aber diese Sehnsucht nach diesem Vertrauen tief in uns drin, die ist nach wie vor existent. Und diese Sehnsucht wird einmal in der Ewigkeit gestillt werden, absolut und total. Schauen wir mal nach ganz vorne in die Bibel, wie es da war und was uns in diese Lage gebracht hat, dass wir so eine Sehnsucht in uns spüren, die auf dieser Erde jetzt nur noch bedingt erfüllt werden kann. Im 1. Mose 2, Vers 18 steht, und Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Warum sagt Gott das? Kennst du das? Du erlebst was richtig Schönes und es ist niemand da, mit dem du es teilen kannst. Dann ist es doch nur halb so schön, oder? Oder du erlebst etwas katastrophal Schlimmes und es ist wiederum niemand da, dem du davon erzählen kannst und mit dem du es teilen kannst. Dann ist es doch doppelt so schlimm, oder? Ist es nicht so? Also ich kenne das und ich spüre deutlich, dass ich nicht fürs Alleinsein geschaffen bin. Ich liebe es, mich mitzuteilen, auszutauschen, zuzuhören, Dinge gemeinsam zu erleben, offen zu sein und transparent. Vers 25, sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Bei dem Wort Nacktheit, da denken wir vorschnell an körperliche Nacktheit. Aber ich glaube, wenn wir uns den Text etwas genauer anschauen, dann merkt man, dann spürt man, dass nicht nur das Körperliche gemeint ist, sondern dass es darüber hinausgeht und alle Ebenen einschließt. Hier geht es nicht nur um die physische Nacktheit, sondern auch um seelisches Voreinander-Nacktsein und auch vom Geist her. Es scheint zu sein, dass sich Gott unser Miteinander so vorgestellt hat, dass wir in absoluter Vertrautheit miteinander leben, dass wir voreinander eben nackt sind. Die Möglichkeit, einen Menschen zu haben, wo man völlig offen ist, wo man seine gesamten Hüllen jeglicher Art fallen lassen kann. man so sein kann, wie man ist, und der andere sich dennoch nicht abwendet und es auch nicht ausnutzt und uns nicht verletzt. Oder wo man jemandem so etwas sein kann, also wo man für jemanden eine solche Person ist, dass man sagt, ich bin für dich da, ich halte dich, ich umarme dich, ich werde dich niemals fallen lassen, darauf kannst du dich verlassen, du kannst auf mich zählen, du kannst mir vertrauen. Ist das nicht toll, wenn man einen solchen Menschen hat, der sich nie, egal was passiert, enttäuscht von einem abwendet, der für immer ist und wenn du mal was falsch gemacht hast, trotzdem bei dir bleibt, bei dem du dich völlig fallen lassen kannst mit allem, was dich ausmacht, wo du so sein kannst, wie du bist, ohne irgendetwas verstecken zu müssen. Wenn du so jemanden in deinem Leben hast, dann freu dich, sag's ihm oder ihr und pass gut auf ihn oder sie auf. Das ist doch Paradies pur, oder? Adam und Eva haben es erlebt. Wir wissen nicht, wie lange, die Bibel schreibt nicht, wie lange diese Zeit vor dem Sündenfall angedauert hat. Sie haben es erlebt, absolut und total, bis zu diesem verhängnisvollen Tag. Sie haben es miteinander erlebt und auch in der Beziehung zu Gott, mit dem sie innige Gemeinschaft hatten. Davon berichtet uns die Bibel deutlich. Und im nächsten Kapitel, da wird uns eine Situation berichtet. Eva befindet sich bei dem Baum in der Mitte des Gartens. Und wir beobachten sie, wie Gedanken in ihr aufkommen und anfangen, miteinander zu kämpfen. Wie sie plötzlich anfängt, sich zu fragen, kann das sein? Kann das sein, was ich da höre, dass das wahr ist? Kann das sein, dass das, was ich bisher geglaubt habe, dass das nicht stimmt? Kann es sein, dass das, woran ich mich bisher festgehalten habe, worauf ich vertraut habe, dass das einfach nur eine Lüge ist? Stimmt es? Stimmt es, was ich da höre? Ist es wirklich so? Bin ich reingelegt worden? Ist das, worauf ich mein Leben aufgebaut habe, eine Lüge? Denn die Schlange tritt auf sie zu und sagt, er lügt dich an. Vergiss es, vergiss es. Es stimmt nicht. Er ist nicht der, von dem du glaubst, dass er es ist. Wenn du denkst, dass du frei bist, wenn du denkst, dass du Möglichkeiten hast, vergiss es, vergiss es. Und sie flüstert ihr zu und sagt, sagt mal, dürft ihr wirklich nicht? Dürft ihr wirklich nicht von den Bäumen im Garten essen? Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von den Bäumen nicht essen dürft? Und nun kommen Gedanken in Eva auf, die sie vorher noch nie gedacht hat. Und von einem Moment auf den anderen kann sie gar nicht mehr entscheiden und unterscheiden, was Wahrheit und was Lüge ist. Alles, was vorher im Vertrauen zu Gott gewachsen war, ist plötzlich radikal in Frage gestellt. Und damit ist alles beschädigt, was vorher so selbstverständlich, so natürlich und auch so schön gewesen ist. Hast du sowas schon mal erlebt? Dass du über einen Freund oder eine Freundin etwas gehört hast und plötzlich waren da Zweifel in dir über diese Person? Wo du unsicher geworden bist und dich gefragt hast, war das eigentlich echt, was ich vorher mit dieser Person erlebt habe? Bin ich ausgenutzt worden? War das ehrlich, als diese Person zu mir gesagt hat, dass sie mich gern hat? Und plötzlich willst du dieser Person lieber nicht mehr begegnen. Nein, ich will nicht, dass er mich berührt. Nein, ich will nicht, dass er mit mir spricht. Denn ich bin mir nicht mehr sicher. Merkst du, wie viel kaputt geht, wenn Vertrauen erschüttert wird? Zurück zu Eva. Sie kann der Versuchung nicht widerstehen. Sie sieht diese Frucht und sieht, dass sie gut zu essen sei. Sie greift nach ihr, isst davon und nimmt sie in sich auf. Und genauso wie diese Frucht in ihren Körper hineinnimmt, in ihre Blutbahn, sich in ihrem ganzen Körper verteilt, unumkehrbar, so spürt sie auch, dass sie einen Schritt gegangen ist, von dem es nun kein Zurück mehr gibt, die ihr Leben radikal ändert. der ihre Beziehung zu Gott verändert und zu ihrem Mann. Dieser macht mit und wird zu ihrem Komplizen. Vers 7. Und sie machten sich Schurze, um ihre Blöße zu bedecken. Warum machen sie das denn jetzt? Was ist denn da plötzlich los? Sie waren doch auch vorher nackt und haben sich da nicht drum geschert. Wollen sie sich jetzt vor Gott verstecken? Ich denke, sie verstecken sich auch ein Stück weit voreinander. Wie ist das denn, wenn zwei Bankräuber mit der Beute zusammen auf der Flucht sind und übernachten irgendwo in einem Versteck? Werden sie da ruhig schlafen können? Mit dieser Beute in ihrem Zimmer? Oder wird es vielleicht so sein, dass jeder so irgendwie seine Hand an dem Geldsack hat und sich überlegt, ob ich dem anderen wohl recht vertrauen kann? Geht da plötzlich was von diesem Vertrauen zueinander kaputt, das sie vorher noch zueinander hatten? Plötzlich sieht man den anderen ja mit anderen Augen und ist sich über dessen Motivation im Unklaren. Und deshalb neigt man dazu, sich auch selbst nicht mehr so in die Karten schauen zu lassen und versteckt sich, anstatt offen zu sein. Und wir verstecken uns auch. Wir verstecken uns hinter unserer Coolness. Wir verstecken uns hinter unserem Bild nach außen. Wir verstecken uns hinter einer vielleicht frommen Fassade. Wir verstecken uns hinter Distanz und. Lasst uns das durchbrechen. Lasst uns nicht verstecken, sondern voreinander öffnen. Für ein besseres Miteinander, für ein viel besseres Miteinander. Das ist das Anliegen dieser Predigt. Ja, es bedeutet ein Risiko, wenn ich mich öffne, wenn ich ehrlich bin, wenn ich hinter meine Fassade blicken lasse. Vielleicht hast du auch schlechte Erfahrungen damit gemacht und willst einfach nur diesen Schmerz vermeiden. Das kann ich verstehen, denn ich kenne diesen Schmerz. Aber wie hoch ist dieser Preis auf das, was wir dann sein lassen, worauf wir verzichten? Ich denke, er ist zu hoch, viel zu hoch. Was wir da verpassen, wenn wir nicht offen zueinander sind. Und deshalb will ich dich ermuntern, in Vertrauen zu investieren. Wenn sich jemand vor dich hinstellt und einen riesen Bohai macht und sagt, du musst dich fürchterlich fürchten, ehrlich zu sein. Du musst dich fürchterlich fürchten, verletzt zu werden. Halt lieber Sicherheitsabstand, sonst passiert dir was Schlimmes. Zeig lieber deine Fassade, dann wird es dir gut gehen. Wenn so jemand so spricht, dann ist das eine Lüge. Das entspricht nicht unserer Identität, unserer neuen Identität in Christus. Wenn wir ehrlich sind, wenn wir voreinander offen sind, dann wartet da eine enorme Geborgenheit in Freundschaften und Beziehungen auf uns. So hat sich Gott unser Miteinander vorgestellt. Das ist seine Weisung für gelingendes Leben. Und ich glaube, es gibt keinen sichereren Ort als mit Menschen, die mich wirklich kennen. Keinen sichereren Ort. Warum nicht? Weil es so gar nicht anstrengend ist, wenn ich selbst sein kann und ich selbst sein darf. Und die Zutaten dafür sind Offenheit, Transparenz, Vertrauen und natürlich Liebe. Ausgelebt mit dem Partner, in der Familie, mit guten Freunden, in der Gemeinde und mit Jesus, dem dreieinigen Gott. Um es zu veranschaulichen, diese Offenheit, spreche ich manchmal von 10 Türen zu meinem Innersten. Für manche stehen 8 bis 9 davon offen. Mit der 10. tue auch ich mich schwer. Aber nur sehr wenige gehen weiter als bis zur 4. oder 5. Tür. Die 10. auch noch zu öffnen, das ist nicht leicht. Aber wie schön wäre das, wenn wir das könnten und das Gegenüber dann auch so weit vordringt und dennoch fest zu einem steht. Überall ist es das Ideal, nackt zu sein, in dem vorhin beschriebenen Sinne. Und wir sind eben nicht nackt voreinander. Wenn wir beispielsweise mit unserem Partner auf dem Sofa kuscheln und dann klingelt unser Handy und wir halten es absichtlich so, dass der Partner nicht sehen kann, was wir da gerade für eine Nachricht bekommen und auch nicht von wem. Schwupp ist die vertraute Atmosphäre zerstört, aber sowas von. Und wir sind auch nicht nackt voreinander, wenn wir in das Zimmer der Kinder kommen und schwupp in dem Moment klappt das Kind sein Laptop zu, damit wir ja nicht sehen, auf welcher Seite es gerade gewesen ist. Und wir sind auch nicht nackt voreinander, wenn wir unsere Schwächen verbergen und einfach nur unser frommes Gesicht aufsetzen. Vor einiger Zeit ging es mir beruflich schlecht und auch finanziell. Ihr wisst davon, ich habe euch davon berichtet, ich habe es in meiner Gemeinde erzählt und auch in vielen anderen Gemeinden. Wie nahe liegt es, sowas für sich zu behalten? Ist doch peinlich, wenn man nicht erfolgreich ist. Was sollen die Leute denken? Ich habe mich damals bewusst dafür entschieden, es nicht zu verheimlichen. Und was habe ich geerntet? Gebete ohne Ende, nette E-Mails, aufmunternde Worte und einmal sogar eine Tüte an meiner Haustür mit einem Glas Honig drin und einem Geldschein. Der Geldschein war zwar schnell aufgebraucht, aber in meinem Herzen ist er unermesslich wertvoll. Denn wir brauchen die Erfahrung von Trost durch andere in der Gemeinde. Wenn der andere nicht weiß, was bei mir los ist und wie es mir geht, ja, wie soll er mich denn dann trösten? Wie ist denn das, wenn wir uns im Foyer begegnen, begrüßen und fragen, hallo, wie geht's? Danke, gut. Und dir auch gut? Ach, uns geht's allen so gut. Und manchmal stimmt das ja auch. Manchmal eben aber auch nicht. Und ich verstehe Gemeinde als eine Gemeinschaft von Menschen, die oft genug ziemlich schwach sind und manchmal nicht mehr weiter wissen und die es sich leisten können, genau das zuzugeben, weil wir einen gemeinsamen Vater haben, vor dem wir nicht Verstecken spielen brauchen, der sich erbarmt und weil wir es uns leisten können, die Masken einfach fallen zu lassen, uns einander so ehrlich zu begegnen, wie wir eben sind, um uns dann auch gegenseitig trösten zu können. Und ich wünsche uns den Mut, dass wir zueinander sagen, mir geht es nicht gut. Ich komme im Glauben im Moment überhaupt nicht weiter, ich habe solche Zweifel. Oder hättest du mal Zeit? Mit unserer Ehe sieht es im Moment überhaupt nicht gut aus. Oder welche Not wir mit den Kindern oder mit den Finanzen haben, mit unserer Arbeit, wie wir damit umgehen sollen und vieles mehr, was uns alles so bedrückt. Wir dürfen eine Gemeinschaft von schwachen und ehrlichen Menschen sein. Und ich freue mich, wo ich schon erlebe, dass wir den Mut dazu haben. Und ich will ausdrücklich dazu ermutigen, das noch mehr zu erlernen und noch mehr zu praktizieren. Dafür sind wir da. Dafür sind wir Gemeinde. Und ich wünsche uns auch den Mut, voreinander zuzugeben, wie verzweifelt manchmal der Kampf gegen bestimmte heimliche Sünden ist. Und wo wir den Eindruck haben, immer und immer wieder, obwohl ich will, komme ich nicht davon los. Beichte ist sicherlich für manche ein rotes Tuch, weil es jahrhundertelang zweckentfremdet praktiziert wurde und wohl auch noch wird, um Geld zu machen. Aber können wir nicht zu diesem Kern zurückkehren, indem wir uns eine Person suchen, der wir so gut und absolut vertrauen können, der wir uns anvertrauen können? Dann wären wir schon zu zweit in diesem Kampf und nicht allein. Vertraue dich jemanden an, der dich korrigieren darf. Denn so sicherst du positive Entwicklungen ab. Alle geheim gemachten Vorsätze, die sind doch ganz schnell weg. Das ist doch unsere Erfahrung. Was haben wir nicht schon für heiße Entschlüsse gefasst, so innerlich für uns? Gerade jetzt zum Jahresanfang sind ja gute Vorsätze populär. Aber aus denen ist nichts geworden, weil wir keine Zeugen hatten, die uns geholfen haben, dass auch ein Weg daraus wurde. Auch hier kann ich aus meinem Nähkästchen plaudern, denn ich habe das praktiziert mit einer Sache, von der ich nicht geglaubt habe, dass ich sie so schnell aus meinem Leben verbannen könnte. Ich habe mit einer Person meines Vertrauens abgemacht, dass ich es ihr sagen müsste, wenn es wieder geschieht, wenn ich es wieder tue. Ein einziges Mal war das noch nötig und nun seit Jahrzehnten schon nicht mehr. Einfach weg durch Transparenz. Licht vertreibt das Dunkle. Licht vertreibt die Dunkelheit. Sei offen, hab Vertrauen und nimm Gott mit hinzu. Mit ihm ist alles möglich. Als ein Mann zu Jesus kam und um Heilung bat, falls er heilen könne, fragte Jesus erstaunt, wenn ich kann? Und fügt nach Markus 9, Vers 23 hinzu, Alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Alles ist möglich, wenn du mir vertraust, sagt Jesus. Übrigens, wenn Gott deine Probleme löst, dann hast du Vertrauen in seine Fähigkeiten. Und wenn Gott deine Probleme mal nicht löst, dann hat vielleicht er Vertrauen in deine Fähigkeiten. Schon wieder war das Wasser im Haus leer. Sie ärgerte sich. Warum es immer an ihr war, Wasser zu holen und nicht mal er? Naja, lassen wir das. Es war ein unglaublich heißer Tag. Und so legte sie sich ein Tuch über den Kopf als Schutz gegen die Sonne. Und wenn sie jetzt schnell ging, dann würde sie auf der Straße niemandem begegnen und müsste auch mit niemandem reden. Das wäre jetzt wirklich das Letzte, worauf sie Lust hätte. Warum konnte sie nicht auch einfach nur ein normales Leben führen? Warum war alles so schrecklich kompliziert? Ihr Freund kam und ging, wie er wollte, und kümmerte sich überhaupt nicht um sie. Es war schon ein paar Mal vorgekommen, dass er direkt nach der Arbeit zu ihr kam, sie ihm etwas zu essen kochen musste, und wenn sie ihm nicht noch den Spaß im Bett bot, dann schlug er sie, beschimpfte sie und war wütend. Und er war nicht der Erste, der sie so behandelte. War sie denn ein so schrecklicher Mensch? Sah sie so hässlich aus, dass sich nicht mal ein normaler Mann in sie verlieben konnte? Warum wollte denn keiner mal hinter ihre Fassade schauen? Warum gab sich keiner die Mühe, sie auch nur mal ein bisschen kennenzulernen? Dabei sehnte sie sich so sehr nach einem Mann, der sie liebte, mit dem sie gemeinsam ein Leben aufbauen konnte, eine Familie gründen würde, ein normales, meinetwegen auch spießiges Leben führen würde. Aber scheinbar ist sie nicht lebenswert. Die ganze Nachbarschaft zerriss sich schon seit Jahren das Maul über sie. Ihre Kleidung, die war nicht billig gewesen und sie versuchte auch Wert auf ihr Äußeres zu legen. Sie pflegte ihre Gewänder und Sandalen und kleine goldene Armreifen klimperten bei jedem Schritt. Und doch schritt sie nicht stolz durch die Straßen. Im Gegenteil, wer sie aufmerksam betrachtete, konnte sehen, dass diese Gedanken und Zweifel sich in hängenden Schultern und trüben Augen äußerten. Nur schnell zum Brunnen und dann schnell wieder nach Hause. Sie war sich eigentlich sicher, dass sie allein sein würde und erschrak, als sie die Silhouette eines Mannes am Brunnen erkannte. Was jetzt? Was sollte sie tun? Sie schnell umdrehen und wieder abhauen? Wenn er aus der Gegend war, würde er sicher wissen, wer sie war. Aber sie hatte ihn noch nie gesehen. Er sah etwas erschöpft aus, aber dennoch irgendwie auch gut und auch freundlich, ja, vor allem freundlich. Ja, was sollte jetzt noch Schlimmes passieren, so wie ihr Leben aussah? Sie ging also weiterhin auf den Brunnen zu und wollte gerade ihren Eimer ins Wasser lassen, als der Fremde sie ansprach. Vor Schreck ließ sie fast das Seil durch die Winde laufen und konnte es gerade noch festhalten. Sonst hätte es abends richtig Ärger gegeben, wenn die Tiere zum Trinken gekommen wären. Er war doch Jude. Wieso sprach er sie denn einfach an? Den Juden hatte sie in ihm sofort erkannt. Sie traute sich kaum, ihn anzuschauen, während er seine Bitte nochmal an sie richtete. Kannst du mir bitte etwas zu trinken geben? Er war ja ganz schön mutig. Und was meint er jetzt schon wieder? Wenn sie wüsste, wer er sei, dann würde sie ihn um lebendiges Wasser bitten? Hä? Wasser ist doch nicht lebendig. Es bewegt sich nicht von selbst. Es atmet nicht. Was meint er damit? Und schon wieder so ein komischer Satz. Wer von dem Wasser trinkt, das er gibt, der wird nie wieder durstig sein? Durch das Wasser gäbe es dann in ihr eine Quelle, die nie wieder aufhört zu sprudeln? Und bis wohin sie fließt, ins ewige Leben? Sie überlegte kurz, ob sie ihn einfach stehen lassen sollte. Was erzählte der denn da? Der war doch nicht normal. Und doch, irgendwas an ihm hielt sie zurück. Vielleicht diese schönen braunen Augen. die sie so direkt und freundlich ansahen. Wie war das nochmal? Eine Quelle in ihr, die niemals aufhört zu sprudeln? Wenn sie die hätte, würde sie nie wieder zum Brunnen laufen? Herr, wo bekomme ich dieses Wasser? Meinen Mann holen? Ich bin nicht verheiratet. Was? Woher weißt du das mit den anderen Männern? Sie wurde rot im Gesicht und schaute zu Boden. Langsam wurde ihr der Mann richtig unheimlich. Woher wusste er das alles? War er doch aus der Gegend? Hatte er Verwandte hier im Dorf? Aber sie hat ihn noch nie gesehen. Mensch, wäre sie doch bloß im Haus geblieben und hätte bis zum späten Abend oder bis zur Nacht gewartet mit dem Wasser holen. Was soll das jetzt? Und sie dachte, dieser Tag könnte einfach nicht mehr schlimmer werden. Wie kommt sie nur halbwegs gut aus dieser Situation wieder heraus? Einfach umdrehen und wegrennen wäre jetzt auch nicht so toll, oder? Warum war ihr Leben nur so verkorkst? Warum hatte sie sich nur immer wieder in Beziehungen gestürzt, die einfach nicht funktioniert haben? Wäre das nicht so gewesen, ja, dann könnte sie seelenruhig zur normalen Zeit mit anderen Frauen schwatzend an den Brunnen gehen und müsste sich nicht so verstecken. Dann gäbe es keine dieser peinlichen Begegnungen mehr. Ach was soll's. Sie wird sich jetzt kurz von ihm verabschieden und dann wird sie gehen. Sie merkte gerade, dass sich ihr Herzschlag etwas normalisiert hatte. Da blickte sie gefasst nach oben und erschrak, als sie bemerkte, dass der Mann sie direkt ansah. Und so blieben ihre Augen an seinen hängen. Und in dieser Sekunde schien die ganze Welt stillzustehen. Alles um sie herum war plötzlich unwichtig. Es war egal, dass jetzt vielleicht gleich Nachbarn aus dem Dorf auftauchen konnten. Es war egal, dass sie in der brütenden Mittagshitze stand und eigentlich sehr durstig war. Es war ihr egal, dass ihr Freund morgens schon mit schlechter Laune gegangen war und mutmaßlich nachher mit noch schlechterer wieder zurückkehren würde. Auch ihre Selbstzweifel, ihre Scham, die ganze Peinlichkeit der Situation, alles war wie weggeblasen. Das Einzige, das sie jetzt wahrnahm, waren diese Augen dieses Mannes. Was war das darin? Sie fühlte sich total von ihm angezogen. Sie wollte sich ihm am liebsten in die Arme werfen und einfach nur alles loslassen. Sie wollte ihm von den Gedanken erzählen, von dem Schmerz in ihrem Herzen, von den Verlusten, die sie erlitten hatte. Sie wollte ihm am liebsten ihre ganze Lebensgeschichte erzählen, jede Beziehung mit den Ex-Männern vor ihm ausbreiten und ihm erzählen, wie sehr sie sich schämte, wie peinlich es ihr war, wie gern sie ihr Leben ändern würde. Wie sehr sie sich nach einem normalen Leben sehnte, wie sehr sie sich nach echter Liebe, nach echter Annahme und nach Vertrauen in ihrem Leben sehnte. Und da dämmerte es ihr. Dieser Ausdruck in seinen Augen, das, warum sie plötzlich sich so wohl in seiner Gegenwart fühlte, warum sie ihm völlig vertraute, dieser Ausdruck war Liebe. Liebe, die Vertrauen verdient. Eine Liebe, wie sie sie vorher noch nie gesehen und erlebt hat. Nicht bei ihren Großeltern, nicht bei ihren Eltern, nicht bei ihren Brüdern, nicht bei ihren Männern, bei niemandem. Da war keine Verachtung, kein Tadeln darin, da war kein, wie konntest du nur so etwas tun? Diese Augen sagten einfach nur, ich liebe dich. Und für mich bist du einfach wunderbar. Und egal, was du bisher getan hast, du bist mir wichtig. Ich interessiere mich für dich. Ich weiß, wie es dir geht und ich kann dir helfen. Ich verurteile dich nicht. Ich bin für dich da. Und dieser Moment, dieser Augenblick veränderte ihr Leben. Gibt es solche Frauen hier in dieser Gemeinde? Gibt es solche Männer hier in dieser Gemeinde? Ist es dir vielleicht auch schon so ergangen? Ich sage euch was, vermutlich ist jeder, der hier sitzt, genau wie diese Frau. Jeder kennt doch Zeiten, die so voller Scham und Zweifel sind, so voller Peinlichkeit und Schmerz und in denen man sich schämt, vor die Tür zu gehen und sich vielleicht sogar schämt, hierher zu kommen. Und vielleicht bleibt wirklich der ein oder andere gerade aus diesem Grunde zu Hause und ist nicht hier. Ist das nicht furchtbar? Ist es nicht unglaublich traurig, wenn es tatsächlich so ist? Wir träumen davon, Gemeinde zu sein. Aber wie wollen wir das tun, wenn wir nicht fähig sind, in dieser Gemeinde einander unvoreingenommen, ehrlich, transparent und offen zu begegnen und uns gegenseitig liebevoll anzunehmen, und zwar jeden? Wenn wir Angst haben müssen, ob der oder diejenige vielleicht schlecht von mir denkt oder redet oder es tun würde, wenn ich mal wirklich ehrlich und transparent wäre. Wenn wir einander auf die Reise ins Innerste des Herzens mitnehmen würden. Wie wollen wir den Menschen ein Zuhause geben, wenn wir hier kein Zuhause erleben? Ganz ehrlich, so eine Gemeinde, die könnten wir uns schenken. Denn es wird niemand kommen, es wird niemand bleiben, niemand die Rettung, die Heilung, die Geborgenheit und die Liebe erleben, von der wir reden und von der wir träumen und für die wir eigentlich bestimmt sind. Jeder Einzelne von uns braucht diese Begegnung mit Jesus. Wir brauchen diesen ganz persönlichen Moment, in dem wir an Jesu Augen hängen bleiben und erst mal stocken über das, was wir da sehen. Wir brauchen das Gefühl dieser unendlichen Liebe zu uns. Wir brauchen diese Geborgenheit, dieses Vertrauen, dieses Wissen, ich bin angenommen, ich bin geliebt, obwohl ich das und das getan habe und obwohl ich so bin. Wir brauchen die Gewissheit unserer Identität. Wir müssen wissen, wer wir sind und was wir sind. Und wir brauchen diese Freiheit, die uns Jesus schenkt. Wir brauchen diese Begegnung am Brunnen. Und dann? Die Frau ließ ihren Krug einfach neben dem Brunnen stehen. Sie lief ins Dorf und erzählte allen, kommt mit und lernt diesen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe. Könnte das vielleicht der Christus sein? Diese Frau ließ alles stehen und liegen. Jesus hat ihr in diesem Augenblick alles gesagt und vor allem gezeigt, wie er ihre Geschichte sieht. Er hat ihr gezeigt, dass er ihre Wunden kennt und er hat ihr gezeigt, was Liebe sieht. Und mit diesem Wissen, mit diesem Erlebnis konnte sie wieder auf die anderen zugehen, was vorher nicht möglich war. Sie ist ins Dorf gelaufen und hat allen von Jesus erzählt, die sie getroffen hat. Sie ist in die Häuser hineingeplatzt, sie ist über den Marktplatz gefegt, hat auf die Felder hinausgerufen und das mit geröteten Wangen und leuchtenden Augen. Und sie hat den Menschen wieder in die Augen blicken können. Das konnte sie jetzt wieder. Sie hat sie angesehen und ehrlich zugegeben, dass alles offen da liegt, was sie getan hat. Weil da ein Mann ist, der ihr das gesagt hat und der sie dennoch liebt und der Christus ist. Aufgrund dieser Begegnung war sie wie ausgewechselt. Aus dem Schatten, aus der Dunkelheit wechselte sie ins Licht und war zu echter Liebe, echter Annahme und echtem Vertrauen fähig. Aufgrund dieser Begegnung begegnete sie ihren Mitmenschen nicht mehr misstrauisch und beschämt. Aufgrund dieser Begegnung war sie frei von ihren Ängsten und sie wusste, wer sie war und dass sie angenommen ist. Und das ist doch das, wovon wir träumen. Sowohl für unser eigenes Leben als auch für unsere Gemeinde. Wir brauchen diese Begegnung am Brunnen, um selbst fähig zur Liebe, zur Annahme, zum Vertrauen zu sein und das dann auch auszuleben. Wir brauchen diese Begegnung am Brunnen, um über den Marktplatz zu fegen, in die Häuser zu gehen und durch die Fabrikhallen und Büros zu rufen und mit leuchtenden Augen andere ansehen und sie zu lieben, egal was sie getan haben oder wer sie sind. So bauen wir Gemeinde und erobern uns etwas von dem zurück, was uns durch den Sündenfall so sehr entrissen bzw. beschädigt wurde. Machst du mit? Dann komm zum Brunnen. Komm zu Jesus. Nimm den leeren Krug deiner Seele, deines Herzens mit und lass ihn dir von Jesus auffüllen. Hab den Mut, deinen Kopf zu heben und Jesus anzusehen. Ja, das kann anstrengend sein und vielleicht tut es auch ein bisschen weh. Aber das, was du dann sehen und erkennen wirst in Jesu Augen, das lässt dich alles vergessen und es füllt dich auf, ja, von der kleinen Zehe bis hoch zum letzten Haar auf deinem Kopf. Und dann lasst uns genauso begegnen, so vertrauensvoll, dass wir uns einander annehmen, uns gegenseitig vertrauen, dass wir offen sind, voreinander nackt, ohne Fassade, ungeschützt und dennoch sicher. Lasst uns den Mut haben, ehrlich zueinander zu sein, Vertrauen zu haben, absolut und total. Lasst uns diese Art von Gemeinde bauen als Vorgeschmack auf den Himmel. Amen.